Endeffekt versammeln wir unter dem Begriff Editions alles, was in einer Auflage existiert.
Das können Glasobjekte sein, Kunststoffobjekte.
Die Druckgrafik erscheint meistens in einer Auflage. Das ist natürlich ein Hinweis darauf, wie wertvoll sowas auch sein kann.
Und da gibt es dann auch manchmal Enttäuschung, wenn es heißt, aber es ist doch von Picasso.
Wir müssen sehr, sehr sorgfältig alle Parameter prüfen.
Das kann man hier wirklich nachvollziehen, wie die Konturen, die sehen fast wie Kreidestriche aus.
Das lässt einem das Expertenherz auch immer noch höher schlagen.
Das klingt seltsam, aber man sitzt da wirklich und schaut erstmal das eine ganze Zeit an und freut sich.
Über den Wert der Kunst. Der Dorotheum-Podcast.
Von Andy Warhol bis Gerhard Richter, von Franz Marc bis Pablo Picasso, von Hermann Nitsch bis Gottfried Hellnwein. Die kommende Editions-Auktion im Dorotheum spart nicht mit großen Namen. 70 ausgewählte Druckgrafiken und Multiples von bedeutenden Künstlerinnen und Künstlern des 20. und 21. Jahrhunderts werden am 3. Dezember versteigert. Neben klassischen Druckwerken wie Lithografie oder Holzschnitt kann man auch eine Plastikmaus von Katharina Fritsch oder ein bedrucktes Kleid mit Andy Warhols berühmter Tomatensuppe ergattern. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Maurer und zusammen mit Elisabeth Wallner und Raphael Achterberg, beides ExpertInnen für moderne und zeitgenössische Druckgrafik hier am Dorotheum, habe ich mir zwei wichtige Lots der Editions-Auktion genauer angesehen, weil Kunst eben mehr ist, als man sieht.
Wir befinden uns gerade in unserer Schaustellung für die kommende Auktion und stehen jetzt vor einer Lithografie von Pablo Picasso, der Italienne, also die Italienerin. Und das Interessante an diesem Blatt ist, weshalb wir sozusagen da jetzt davor stehen, dass man hier ganz gut sowohl die Druckgrafik erkennen kann, als auch Picassos Eigenheit.
Das Blatt, das mit einem Schätzpreis von 20.000 bis 30.000 Euro an den Start geht, befindet sich in einer Vitrine, zusammen mit anderen Editions des spanischen Kunstsuperstars, darunter Keramikvasen oder Tellern. Obwohl sie leicht ins Eck gerückt ist, strahlt Picassos graue Italienerin aber doch einen gewissen Zauber aus. Raphael Achterberg zeigt warum.
In diesem Fall ist das Interessante, dass Picasso in der Druckerei eine solche Zinkplatte gefunden hat, gesehen hat, die schon benutzt worden war für einen Plakatdruck. Und hat das interessant gefunden, einfach hat sie mit nach Hause genommen und hat dann angefangen, auf dieser benutzten Platte weiterzuarbeiten. Und das ist eben etwas, was unwahrscheinlich interessant ist und wo die Druckgrafik auch gut geeignet ist, dass eben Künstler auch weiterarbeiten können. Und Picasso hat tatsächlich auch die Arbeit unterbrochen, hat dann weitergemacht und bis zu dieser endgültigen Auflage, die dort ist.
Das Gemälde, dessen Reproduktion Picasso hier bearbeitet hat, stammt von dem französischen Maler Victor Orcel. Der lebte in den 1820er Jahren in Rom und arbeitete im Umkreis der sogenannten Nazarener, einer Künstlergruppe deutschsprachiger Maler, die der religiös-spirituellen Ernsthaftigkeit von Vorbildern wie Dürer und Frührenaissance-Fresken nacheifern wollten. Ihr Ziel war eine Erneuerung der Kunst aus dem Geist des Christentums. Victor Orcel porträtierte jedenfalls die junge Italienerin Vittoria Caldoni, damals ein begehrtes Model in der römischen Kunstszene. Über 120 Jahre später, 1948, wird Orcels Gemälde dann für ein Plakat herangezogen. Als Picasso die Druckwerkstatt besucht und die Zinkplatte des Plakates in einer Ecke liegen sieht, ist er begeistert und nimmt sie sofort mit. Am nächsten Tag bringt er sie überarbeitet zurück, als neues Kunstwerk. Was er verändert hat, frage ich Raphael Achterberg.
Er hat dann zunächst angefangen, wie es heute vielleicht auch noch Kindern in Zeitschriften machen, einfach mit einem dicken Pinsel die Konturen nachzuziehen, zu präzisieren, ein bisschen zu verändern.
Das ist ja tatsächlich auch etwas, was Warhol dann gemacht hat im Endeffekt mit diesen ganz berühmten Werken von ihm, Marilyn oder den Goethe, den wir drüben haben. Einfach die Fotos als Grundlage zu nutzen und mit Konturen etwas ganz Eigenes zu schaffen.
Mit wenigen breiten Strichen verstärkt Picasso also erstmal das Gesicht und die Tracht der Italienerin. Haube und Schultertuch, erklärt die Druckgrafikexpertin Elisabeth Wallner. Das markante Gesicht der 19. Jahrhundertschönheit wird von Picasso hingegen entindividualisiert und vereinfacht. Parallel dazu betont der spanische Künstler Augen und Mund der Dargestellten. Vergleicht man Original und Bearbeitung, sieht es so aus, als hätte Picasso der, und das bitte wertfrei zu verstehen, ungekünstelten Italienerin ein glamouröses Make-up verpasst. Doch damit nicht genug.
Und hatte angefangen, rund um sie herum noch weitere Figuren einzuzeichnen. Von einem Flötenspieler, dann einer stehenden weiblichen Figur, die noch dazu gekommen ist, dann eine weitere männliche, die groß die Fäuste erhebt. Und das Lustige ist, der Arm dieser männlichen Figur, der wächst plötzlich aus der Kopfbedeckung der Italienerin heraus. Also er hat wirklich spielerisch angefangen, Figuren hinzuzufügen, Konturen hinzuzufügen, hier was zu ändern, da was wegzunehmen, sodass ein ganz eigenes, ja wirklich ganz eigenes Bild dort herauskommt.
Wie ein modernes Graffiti umgeben ein kastagnettenspielender Frauenakt, ein flötender Pan aus der griechischen Mythologie und ein weinlaubbekränzter Bacchus, der die Fäuste erhebt, die Italienerin. Mit diesem typischen Personal der arkadischen Bilderwelt macht sich Picasso das Werk endgültig zu eigen, auf augenzwinkernde Weise. Natürlich hat er das Werk auch signiert. In der linken Ecke steht aber auch noch eine Nummer. 10 durch 50 liest man dort. Sieht auf den ersten Blick nach einem Mathe-Rätsel aus. Elisabeth Wallner?
Das ist die Auflagennummer. Also die Druckgrafik erscheint meistens in einer Auflage. Es gibt natürlich auch Drucke, die als Unikat existieren, aber die meisten werden in einer Auflage gedruckt und da gibt es eben verschiedene Höhen. Das ist natürlich ein Gradmesser oder ein Hinweis darauf, wie wertvoll sowas auch sein kann.
Die Auflagennummer ist gewissermaßen die Seriennummer in der Kunstwelt der Editions. Je kleiner also die Gesamtauflage, desto exklusiver wird das Ganze. Ganz egal, ob es sich um eine Picasso-Lithografie oder eine Pokémon-Sammelkarte handelt. Die Auflagennummern sind das feine Detail, dass man kein Massenprodukt in Händen hält, sondern einen kleinen Teil einer überschaubaren Kunstfamilie. Bei Multiples, also Kunstwerken, die von Anfang an als Serie gedacht sind, kommen oft auch unterschiedliche Materialien zum Zug. Aber egal ob Bronze, Holz oder Plastik, Hauptsache die Edition ist klar definiert, sonst wird der Kunstmarkt nervös.
In den meisten Fällen handelt es sich um eine Auflage. Das heißt, es gibt mehr als ein oder zwei oder drei Exemplare. Und so lässt sich viel dann auch tatsächlich finden. Das heißt, man findet Vergleiche. Es gibt auch sogenannte Werkverzeichnisse von Künstlern, nicht von jedem Künstler, aber doch von vielen und den wichtigsten, wo eben ihr druckgrafisches Werk dargestellt wird, versammelt ist, sodass man das recherchieren kann, womit haben wir es da zu tun. Auch wenn keine Nummer draufsteht, kann man dann zum Teil dadurch Rückschlüsse ziehen, wie viel es gibt. Zum Teil wird auch die Nummer bewusst nicht erwähnt und in den Werkverzeichnissen findet man die Recherche, wo dann steht, es gibt 325 Exemplare, was eben nicht auf dem Blatt steht, aber das lässt sich herausfinden.
Nun gut, aber nehmen wir an, jemand bringt eine Picasso-Lithografie ins Dorotheum, von der es laut Werkverzeichnis nur 325 Stück gibt. Die Zahl auf dem Blatt zeigt aber 512. Druckgrafikexperte Raphael Achterberg beginnt bei dieser Frage zu schmunzeln.
Das ist verdächtig. Das ist verdächtig. Dann müssen wir tatsächlich schauen, gibt es noch mehr Unstimmigkeiten? Also muss man mal schauen. Ist es wirklich eine Druckgrafik, also ist es wirklich ein Holzschnitt, eine Radierung, eine Lithografie oder ein Siebdruck oder ist es vielleicht ein digitaler Nachdruck? Das gibt es heute auch mittlerweile. Wir müssen schauen, ob das Papier ist, was der Künstler verwendet hat. Wir müssen die Maße kontrollieren und wenn da irgendetwas auch nicht stimmt, dann ist der Verdacht ganz stark, dass es nicht authentisch ist. Und auch wenn die Nummerierung, allein schon die Nummerierung, wenn das nicht übereinstimmt, dann wachsen die Zweifel, sagen wir es so.
Sollten Sie daher ein hübsches Blatt von Warhol oder Picasso zu Hause haben, kündigen Sie vielleicht nicht gleich Ihren Job, ohne mit den Expertinnen und Experten im Dorotheum gesprochen zu haben, rät Elisabeth Wallner.
Das ist täglich Brot. Ja, das passiert sehr häufig. Es gibt in der Druckgrafik einfach viele Fälschungen. Ja, wir filtern da jeden Tag Dinge raus und wir müssen sehr, sehr sorgfältig alle Parameter prüfen. Also gerade jetzt mit modernen Drucktechniken, also dem Digitaldruck, nimmt es nochmal zu.
Und selbst wenn das Blatt echt ist, nicht hinter jedem großen Namen verbirgt sich auch ein Million-Dollar-Money-Shot. Viele Einbringerinnen und Einbringer werden bei der Bewertung dann leider enttäuscht, erzählt Raphael Achterberg.
Auch wenn es zum Beispiel ein Blatt von Picasso ist, nicht jedes Blatt von Picasso, auch wenn es echt ist, also kein Fälschungsverdacht da ist, ist ähnlich viel wert. Also auch bei Picasso gibt es Lithografien, die zum Beispiel ursprünglich in Büchern erschienen sind, in einer hohen Auflage, die unsigniert sind. Da sind wir dann auch in Preisbereichen durchaus unter 1.000 Euro. Und im Vergleich zu diesem, wo wir jetzt davor stehen, der Italienerin, die mit 20.000 bis 30.000 geschätzt ist. Also das hängt dann auch immer ein bisschen auch von der künstlerischen Bedeutung, Format, also von vielen anderen Faktoren auch noch ab. Zum Teil sind es auch schwer erklärbare Faktoren, so etwas wie stark ist einfach die Sehnsucht der Sammler nach diesem Motiv. Und da gibt es auch interessantere Motive und weniger gefragte Motive. Das ist manchmal weder kunsthistorisch noch wissenschaftlich nachweisbar. Das ist einfach so, dass das eine mehr gesucht wird als das andere. Und da gibt es dann auch manchmal Enttäuschung, wenn es heißt, aber es ist doch von Picasso. Ja, es ist von Picasso, aber eben der Wert kann dann auch ein niedrigerer sein.
Doch gerade die oft niedrigen Werte machen Editions zur Eintrittstür in die Welt des Kunstsammelns, vor allem für jüngere Generationen. Denn so lassen sich selbst Namen großer Künstlerinnen und Künstler für ein relativ überschaubares Budget ersteigern. Ein Reiz, den auch die Expertin und der Experte genießen. Deshalb ist die Editions-Abteilung auch die coolste Abteilung des Dorotheums, sind Raphael Achterberg und Elisabeth Wallner überzeugt.
Auf jeden Fall.
Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir jetzt. Das ist einfach so. Ja. Nein, da sprechen Sie über was ganz Wichtiges an. Also eine Picasso-Grafik für 20.000 bis 30.000, da bekommt man wirklich schon ganz, ganz tolle Druckgrafik, die auch museal durchaus ist, die in grafischen Sammlungen aufbewahrt wird. Ein Gemälde von Picasso bekommt man bei weitem nicht dafür. Und so ist es natürlich bei vielen Künstlern, dass man eben mit einem im Vergleich zu den Gemälden doch relativ geringen Einsatz ein qualitativ hochwertiges museales Blatt bekommt, was wirklich in den grafischen Sammlungen der Welt genau so vorhanden ist. Bei Gemälden geht das nicht. Und das ist natürlich auch ein Reiz, der da drunter steckt.
Wer jetzt vielleicht die Wände zu Hause schon voll hat und keinen Platz mehr für Picassos Italienerin findet, braucht sich bei der Editions-Auktion aber keine Sorgen machen. Editions heißt nämlich nicht nur Druckgrafik, betonen die Expertin und der Experte. Sogar eine Arbeit aus Lego-Steinen kann da dabei sein. Vergangenes Jahr landete so eine Edition von IYY im Dorotheum. Der chinesische Künstler hat ein Gemälde des Jugendstilmalers Gustav Klimt als Lego-Mosaik nachgebaut. 125 Stück zählt diese limitierte Edition, mit jeweils 2500 Lego-Noppen, erinnert sich Elisabeth Wallner.
Das war ganz interessant. Als es kam, war das ganz neu. Das ist ein Jahr zuvor erst erschienen. Das heißt, ich kannte es noch nicht. Und das macht Spaß, sich in sowas einzuarbeiten. Also es ist immer schöner, etwas Neues zu entdecken, als die immer selben Sachen dann auf dem Schreibtisch zu haben.
Kommt darauf an, muss man an dieser Stelle erwähnen, denn gegen die berühmten großformatigen farbenfrohen Siebdrucke von Pop-Art-Ikone Andy Warhol haben die Experten im Dorotheum natürlich nichts einzuwenden. Wir wechseln dazu einen Raum weiter.
Wir stehen jetzt vor vier Siebdrucken von Andy Warhol und zwar aus der berühmten Mao-Serie.
1972 reist US-Präsident Richard Nixon nach China, um den damaligen Präsidenten der Volksrepublik Mao Zedong zu treffen. Dieses historische Ereignis inspiriert Warhol, 199 Siebdrucke von Mao in 5 verschiedenen Größen zu schaffen. Ausgehend von seiner Faszination für Prominente nutzt Warhol dazu eines der bekanntesten Porträts der Welt. Ein Foto von Mao Zedong, das während der Kulturrevolution in ganz China reproduziert worden ist. Warhol interpretiert das Foto als Siebdruck mit leuchtenden Farben und expressionistischen Strichen und betont so mögliche Parallelen zwischen politischer Propaganda und kapitalistischer Werbung. Vier Maos aus der Warhol-Serie hängen aktuell im Saal des Dorotheums. 5 gibt es in der Auktion. Das letzte hat einfach nicht mehr auf die Wand gepasst, erzählen die Experten. Was aber kein Problem bei der Auktion ist, denn der Pop-Art-Meister spricht quasi alle Käuferschichten gleichermaßen an, erklärt Elisabeth Wallner.
Warhol ist so bekannt und daher ist es natürlich ein beliebtes Sammlerfeld für jeden, der sich's leisten kann. Es ist dann noch immer ein Unterschied in den Motiven. Wir haben gestern zum Beispiel ein Set von den 10 Jews, also 10 Portraits of Jews of the 20th Century verkauft. Da spricht man ein anderes Sammlerpublikum an als jetzt mit einem Goethe-Porträt, das hier auch hängt. Oder eine pinke Marilyn, aber auf Warhol können sich irgendwie alle einigen, denn einerseits ist es leicht zugänglich und gleichzeitig ist es auch von höchster technischer Präzision. Also Warhol war ein fantastischer Siebdrucker, wirklich. Wir sind immer wieder erstaunt, wenn wir ein Werk öffnen und das dann ausgerammt vor uns haben. Die sind irrsinnig gut gemacht. Das ist wirklich, das lässt einem das Expertenherz auch immer noch höher schlagen.
Um den Thrill gleich noch zu erhöhen, gehen wir näher an das bereits erwähnte Warhol-Bild des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe heran.
Es gibt den Goethe in verschiedenen Farbkombinationen, in 4 verschiedenen. Ich persönlich liebe diese Farbkombination, weil es eben ein weißer Hintergrund, das Oberhemd des Goethes ist auch weiß. Das heißt, sein Gesicht im Profil und der Hut kommen ganz stark raus und es konzentriert sich im Endeffekt alles auf seinen Ausdruck, auf seinen Gesichtsausdruck. Man wird richtig reingezogen und er macht daraus etwas so Zeitgenössisches. Das finde ich grandios.
Andy Warhol hat sich für diesen Siebdruck auch eine berühmte Vorlage ausgesucht. Ein Gemälde aus dem späten 18. Jahrhundert. Goethe in der Campagna von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Kunstgeschichte trifft hier also auf Pop-Art. In dem schrillen, aber doch eleganten Siebdruck zerlegt Warhol den Klassiker in klare Flächen und Signalfarben und beweist damit, dass selbst das Oberhaupt der deutschen Literatur für ein kleines Farbbad offen ist. Und wie erstaunlich modern der Dichterkopf wirken kann, wenn man ihn nur ins richtige, poppige Licht setzt. Zusammen mit Raphael Achterberg und Elisabeth Wallner zoomen wir noch weiter in das Bild hinein.
Zum Ersten wollte ich das nochmal aufgreifen, was wir mit dem Picasso gesehen haben. Das ist im Grunde genommen ähnlich. Er geht eben auch auf ein älteres Werk zurück. Er setzt auch diese Konturen ein, verstärkt da etwas. Und was eben dazu kommt, er verfremdet die Farben natürlich sehr stark. Das hat mit den natürlichen Farben nichts mehr zu tun. Die Konturen sind blau, von einem helleren zu einem intensiveren Blau. Die Halsbinde ist ein ganz helles, weißlich abgetöntes Grün. Ein dunkles Violett taucht auf, ein sehr intensives Gelb taucht aus. Also sehr prägnante Farben. Und wir hatten ja auch angefangen eigentlich mit technischen Sachen. Es ist ein Siebdruck, das heißt, die Farbe wird durch ein Sieb auf das Papier aufgestrichen, die verschiedenen Farbschichten. Und was so toll ist, das kann man hier wirklich nachvollziehen, wie die übereinander liegen, dass wirklich diese blauen Konturen auf das Schwarz aufgedruckt sind. Wenn man da genau hinschaut, dann merkt man wirklich, wie es obendrauf liegt. Und das ist so unglaublich schön gemacht. Auch wie die Konturen, die sehen fast wie Kreidestriche aus. Und das hat einen ganz hohen Reiz, muss ich sagen. Man spürt einfach auch an diesen Blättern so die Lust von Andy Warhol, also einfach auch zu probieren, was geht da noch und was kann ich da machen. Also man merkt wirklich die Freude des Künstlers an dem Machen.
Ich glaube, das ist das, was Künstler, die in der Druckgrafik arbeiten und denen man anmerkt, sie wollen experimentieren mit dieser Technik. Da entsteht Großartiges. Wenn man das nicht als Reproduktionsform verwendet, sondern wenn man wirklich Lust hat, da habe ich jetzt einen Holzstock, da habe ich jetzt einen Lithografiestein oder eine Siebdruckplatte und ich möchte an die Grenzen des Machbaren gehen. Und das spürt man an den Werken.
Und so versetzen Picasso, Warhol und Co. selbst die Expertinnen und Experten des Dorotheums immer noch in Staunen.
Das ist auch der Vorteil, wenn man natürlich Experte ist, man kann direkt darauf schauen, man kann ganz nah mit dem Auge daran gehen, man kann es umdrehen, man kann die Rückseite sehen, weil wir ja auch alles prüfen müssen. Und man hat es wirklich in den Händen und in dem Moment, ja, man konzentriert sich da so drauf, das ist einfach, man schaut es an. Das klingt seltsam, aber man sitzt da wirklich und schaut einfach erstmal das eine ganze Zeit an und freut sich.
Das können Sie übrigens auch, denn im Dorotheum kann man die Editions relativ nah betrachten. Angreifen ist aber trotzdem verboten. Die Werke sind frei zugänglich im Dorotheum Wien zu besichtigen. Die Editions-Auktion findet am 3. Dezember statt. Weitere Auktionen von Editions und Druckgrafik stehen regelmäßig auf dem Auktionskalender des Dorotheums. Alle Infos dazu gibt's auf dorotheum.com. Das war Über den Wert der Kunst, der Dorotheum-Podcast. Mein Name ist Andreas Maurer und im Namen des Dorotheum-Teams verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal, weil Kunst eben mehr ist, als man sieht.